if I just wake up in the morning and I see American flag waving, you know, in the wind.
This is the best country. His name is Democratic.
Jerusalem am Hudson. Jüdisches Leben in New York. Heute Knocking on Heaven's Door.
Straße, Midtown Manhattan. Durch den Verkehrslärm in den Wolkenkratzer Schluchten hallen eigentümlich archaische Klänge. Morgens um 7 haben sich Manager zum Schacharit versammelt, zum Morgengebet in der Garment Center Synagoge. In der Festzeit rund um Yom Kippur, um das Laubhüttenfest, wird in jüdischen Gottesdiensten der Shofar geblasen, das rituelle Widderhorn, als Zeichen der Umkehr und des Sieges des Guten über das Böse. Nomadensignale im Zentrum der internationalen Geschäftswelt. Einer der zu seinem Büro eilenden Beter antwortet hastig auf die Frage, was ihm dies Morgengebet bedeute.
The thing that prayer means to me is a happy and healthy family.
Enjoy. Das Einzige, worum es mir beim Beten geht, ist eine glückliche und gesunde Familie zu haben. Schönen Tag noch.
Aus Directions, A Guide to Manhattan Jewish Life.
Take the Staten Island Ferry back and forth across the water. Nehmen Sie die Staten Island Fähre hin und zurück. Feiern Sie dort, wie viele in der Zeit der hohen Festtage, Ihr Taschlich. Werfen Sie Ihre Sünden in das schmutzige, trübe Hafenwasser unterm Geschrei der Möwen. Und ein paar Wellen weiter hält die Dame von der Freiheitsstatue ihre Fackel hoch. Verlassen Sie die harten, hölzernen Bänke der Fähre und stellen Sie sich auf dem Unterdeck in den Wind. Hier können Sie erleben, egal wie arm oder unglücklich Sie sind, dass es immer eine Chance gibt, eine Chance neu anzufangen. Seien Sie, wenn schon kein Immigrant aus einem anderen Land, doch einer aus den eigenen Lebensumständen.
Schon verwunderlich. Während der hohen jüdischen Festtage sind überall in New York Klänge jüdischer Frömmigkeit zu hören. Nicht nur in dem Städtel von Brooklyn mit seinen 150.000 Chassiden, den ultraorthodoxen Frommen. In der noblen Upper West Side stehen am zweiten Tag von Rosh Hashanah, dem jüdischen Neujahrsfest, kleine Gruppen am Ufer des Hudson, singen, beten und werfen Brotkrumen in den Fluss.
Das ist eine kurze Version des Taschlich-Rituals, bei dem es darum geht, sich von seinen Sünden zu befreien. Und man drückt damit zugleich auch aus, dass wir Menschen es nicht allein schaffen können, dass uns Grenzen gesetzt sind und dass wir deshalb Gottes Hilfe brauchen.
Und wir kommen her und werfen Brot ins Wasser. Heute sind wir besonders gesegnet, weil es ordentlich regnet und es viele Enten gibt. Wenn wir die Brotkrumen reinwerfen, werden sie von den Enten gefressen.
Ja, es ist ein Opfer, aber das Opfer ist gleichzeitig nützlich für Gottes Schöpfung. Enten, für mich sind das Sünden und für euch sind sie Nahrung.
Zwei New Yorker Juden, der eine im Berufsalltag mit Transaktionen von Millionen Dollar beschäftigt, der andere, ein erfolgreicher Musical-Komponist, stehen da in einer der reichsten Wohngegenden New Yorks, guten Muts und freudig vertieft in religiöse Gespräche und Rituale. Wie kann man das verstehen?
In America, there is a big hole, which is the hole where the soul used to reside. I mean, it's just this commercialism is overwhelming.
Wo sonst die Seele war, ist in Amerika ein großes Loch. Einfach, weil diese kommerzielle Welt so überwältigend ist. Da stehen wir nun mit unserer ganzen Freiheit. Und was sollen wir damit? Die Menschen machen sich große Sorgen und sind sehr durcheinander. Jetzt fangen sie an zu fragen, wer sie sind. Wo ist die Mythologie, wo die Persönlichkeit geblieben? Wo komme ich her? Und so besinnen wir uns wieder auf unsere Wurzeln.
Mandy's, the only Jewish sports bar and steakhouse of its kind. Bei Mandy, jüdische Sportlerbar und jüdisches Steakhouse, einmalig in seiner Art, hält für sie die beste Auswahl koscherer Steaks in New York und mit Delikatessen gefüllte Sandwiches bereit, die nach jüdischen Helden des Sports benannt sind. Präsentiert als Jerrys Lieblingsrestaurant in Sainfield, einem Hit im NBS. Das im Voraus bestellte Erntedankmenü für nur $25.95.
Die 1200 Plätze der Synagoge sind voll bis auf den letzten Platz. Freudig wird hier mit Klezmer-Musik, chassidischen Gesängen und Kalypso-Rhythmen Freitagabends der Schabbat begrüßt. Munter tanzen die meist jungen, adrett gekleideten Juden durch das Gotteshaus, das an jüdischen Feiertagen Synagoge ist und sonst eine protestantische Kirche in der wohlhabenden Upper West Side. In der wöchentlichen Gemeindezeitung wird zu Sammlungen für Bosnien aufgerufen, werden die Suppenküchenzeiten für Obdachlose bekannt gegeben, wird zu Vorträgen über die neue Rechte oder zum Frühstück für Homosexuelle eingeladen. All das deutet auf ein offenes, lebendiges jüdisches Gemeindeleben hin. Bnei Jeshurun gilt als Symbol für etwas, was die religiöse Renaissance des New Yorker Judentums genannt wird. Frischer Wind weht durch viele jüdische Gemeinden, und der weht orthodox aus dem Osten, aus Brooklyn, und ganz unorthodox aus der Westside Manhattans.
Yeshurun, where Rabbi Rolando Matalon and Cantor Arip Riven sing. Schauen Sie mal in die Synagoge von Bnei Yeshurun in der 86. Straße rein. Da singen Rabbi Rolando Matalon und Cantor Arip Riven und verführen Sie in der wunderbarsten Freitagabendandacht. Vielen, die das erste Mal hierher kommen, läuft es geradezu kalt über den Rücken, wenn sie diese Schönheit hier entdecken. Die Schönheit einer Spiritualität, die zart ist und einen doch erschüttert.
Der Führer für eine Pilgerreise durch das jüdische Manhattan, die Insel der Inspiration, wie es da heißt, bietet allein mit über 70 Minchas, mit Nachmittagsgebetsorten, Schutz vor dem Sturm der hastigen New Yorker Geschäftigkeit. Gerade deren Zentren, ob das Empire State Building in der Suite 5001, die Chemical Bank Downtown im Souterrain oder das Port Authority Gebäude, nicht weit davon, verwandeln sich nachmittags für eine Stunde in Synagogen. In keiner anderen Stadt gibt es diese starke Verbindung von Arbeit und jüdischem Gebet. Wo sonst heißen Synagogen Pelz, Schauspieler, Mühlen, Textil oder Radiostadt, also für Actors, Millinery, Garment oder Radio City Synagoge. Die Upper East Side, der Seidenstrumpfbezirk, der Stadtteil mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen in den USA, bietet wieder ein ganz anderes Bild vom religiösen Leben der Juden.
For those who wish to talk to God other than at his usual office hours, für die, die auch außerhalb seiner offiziellen Bürozeiten mit Gott reden wollen, ist Tempel Emmanuel in der 65. Straße East der richtige Ort. Geöffnet täglich von 10 Uhr morgens bis 5 Uhr am Nachmittag.
Düster der Kathedralenraum, hoch hinauf streben die Marmorsäulen, verlieren sich in einem Dunkel, das die romanisch-maurische Architektur und deren überbordende Ornamentik mehr ahnen als erkennen lässt. Die Orgel braust, der Chor übt sich in Wagnerschem Opernpathos und der Synagogenbesucher kann gar nicht anders, als sich klein zu fühlen, in diesem für das New Yorker Reformjudentum bedeutendsten Gotteshaus. Noch dazu, wenn der Rabbiner auf die wenigen Gottesdienstbesucher in den langen Bankreihen so von der Kanzel herunterdonnert.
Jewish theology and Jewish religious thought have always taught that it is we the living who perpetuate the influence of our beloved who are dead. When we identify ourselves with their pursuits and reach out to their goals, by extending the influence of those whom we loved beyond the span of their years.
Jüdische Theologie und jüdisches Gedankengut haben uns immer gelehrt, dass wir Lebenden dafür verantwortlich sind, ob unsere Verstorbenen weiter wirken. Wenn wir uns mit dem identifizieren, wonach sie gestrebt haben, und wir ihre Ziele weiterverfolgen, haben die weiter Einfluss, die wir geliebt haben. Wir Überlebenden beweisen so ihre Unsterblichkeit. Und so sehen wir, dass in ganz unmittelbarem Sinn gilt, wir Lebenden bestimmen über die Unsterblichkeit. Von uns hängt es ab, ob die Verstorbenen in der Erinnerung weiterleben oder in Vergessenheit geraten.
For us to determine whether or not our beloved will live in memory or die in oblivion.
Der Reformrabbiner spricht nicht von Erbsünde oder Vergebung, von Sühne oder Gnadengeschenk durch den Glauben. Er hält eine fast weltliche Predigt über Unsterblichkeit und die Bedeutung der Rede vom ewigen Leben. Ein auffälliger und eigentümlicher Kontrast, das Pathos des Predigers, der Inszenierung und diese Nüchternheit des Inhalts seiner Rede jenseits aller religiösen Dogmen. Und so geht es weiter, den ganzen Gottesdienst hindurch. Abgesehen von wenigen liturgischen Gesängen wird hier Englisch gebetet und gesungen. Keine Rituale, keine religiöse Verzückung oder emotionale Regung. Fast meint man, in einen asketisch-protestantischen Gottesdienst geraten zu sein. Und dann wieder dieser Chorgesang.
Reform was 75 to 100 years ago. They maintained it. But in other congregations throughout the country, there is.
So war das im Reformjudentum vor 70, vor 100 Jahren. Sie haben das hier so beibehalten. Aber es gibt im Land andere Reformgemeinden, die viel leidenschaftlicher sind. In welchem Maße, das hängt sehr vom Laiengemeindevorstand und natürlich vom Rabbiner ab. In manchen Gemeinden geht es so munter und laut zu, wie in einer Talmudschule der Lubavitcher.
Der Tempel Emanuel ist ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Er stammt aus der letzten Jahrhundertwende, als wirtschaftlich, politisch und religiös erfolgreiche bzw. bedeutende deutsche Juden, wie zum Beispiel Bankier Jakob Schiff und dessen Sekretär Stephen S. Weiss, das Sagen hatten. Der vornehme, von den Deutschen gegründete Tempel Emanuel entwickelte sich schnell zum Zentrum der modernen Orthodoxen und später des Reformjudentums, das eine Synthese von wissenschaftlicher Moderne mit den Lehren der Tora anstrebte. Diese religiöse Strömung kam vom Gedankengut der Aufklärung her und glaubte an das Licht der Vernunft als wichtigste Manifestation Gottes, erklärt Alexander Schindler, im letzten Jahr noch oberster Rabbiner der Reformbewegung. Allerdings habe sich dieser Optimismus als falsch erwiesen.
In this last century, this bloodiest century of human history, you had two world wars in one generation with their fearsome aftermaths of Auschwitz and Hiroshima. And suddenly,
in diesem letzten Jahrhundert, das das blutigste in der Menschheitsgeschichte war, gab es zwei Weltkriege innerhalb einer Generation und die grausamen Katastrophen von Auschwitz und Hiroshima. Und plötzlich erkannte man überall, dass man dem von wissenschaftlicher Rationalität geprägten Bewusstsein nicht die Zukunft der Menschheit anvertrauen kann, sondern dass es für alles, was wir schaffen, einer inneren und uns umgebenden Geistigkeit bedarf. Und so wurde nicht das Irrationale, aber das Nicht-Rationale, wurden Gefühl und Empfinden als Zugang zu Gott mehr und mehr wertgeschätzt. Und damit änderte sich auch das Reformjudentum.
Gemeindegesang und Hebräisch zum Beispiel spielen in den Gottesdiensten der Reformbewegung jetzt eine größere Rolle.
The Jewish Meditation Center at various locations on the Upper West Side. Unterricht in kabbalistischer Meditationspraxis und ganz persönlichen Übungen, die aus heiligen jüdischen Texten entwickelt wurden, im jüdischen Meditationszentrum an verschiedenen Orten in der Upper West Side. Telefon 799-1335.
Die Vielfalt religiöser Praxis kennt im New Yorker Judentum keine Grenzen. Nicht zuletzt deshalb, weil es eine Kirche als Heils- und Dogmenverwalterin und folglich eine Priesterschaft mit kirchlicher Ämterhierarchie in der jüdischen Religion praktisch nicht gibt und damit auch keine Institution, die ex cathedra, für alle Juden entscheiden könnte, was richtig und falsch ist in Glauben und Glaubenspraxis. Auch die Rabbiner sind Laien, lediglich besonders ausgebildet an Torah und Talmud. Der Besuch bei dem in der liberalen jüdischen Welt hoch angesehenen Rabbiner gerät zu einer kurzen Einführung in das Wesen der jüdischen Religion. Der Gott, der der ganz konkrete, geschichtliche und persönliche sei und zugleich abstrakt, der sich in Geschichte und Wort offenbare und verberge, das sei der jüdische Gott, eigentlich eine geistige Kraft, in der die Gegensätze sich vereinen und aufheben. Was Wunder, dass immer wieder über den leeren Tempel in Jerusalem gespottet wurde. Da gab es keine Idole, die angebetet wurden, da war nur das Wort, die Tora. Und was sie ist, darüber streiten orthodoxe und liberale religiöse Juden.
To the Orthodox Jew, they are literally the revealed word of God, given by God to Moses on Sinai. To the liberal Jew,
für die Orthodoxen ist sie das wörtlich offenbarte Wort Gottes, so wie es Moses auf dem Berg Sinai gegeben wurde. Für die liberalen Juden sind die fünf Bücher Mose ein Bericht, der nicht zu einem Zeitpunkt, sondern über Jahrzehnte, ja vielleicht Jahrhunderte geschrieben wurde. Für uns sind sie der Bericht von Menschen, die danach strebten, Gott kennenzulernen und die dabei vielleicht von Gott inspiriert wurden. Aber wörtlich darf man die Tora nicht nehmen.
Ebenso wenig wie die jahrhundertealte Kommentarsammlung, den Talmud. Nicht auf die buchstabengetreue Gesetzeserfüllung kommt es an, sondern auf das in der jeweiligen Zeit Richtige. Das heißt, das, was der Gottesebenbildlichkeit der Menschen entspricht. Die jüdische Religion ist im Wesentlichen, so verdeutlicht der Rabbiner, eine Ethik der Vermenschlichung.
Now you can celebrate Judaism in a completely secular and humanistic way. Jetzt können Sie Ihren jüdischen Glauben auf eine vollkommen weltliche, humanistische Art feiern. Wir empfinden wie Sie. Deshalb haben wir die Stadtgemeinde für humanistisches Judentum gegründet. Ob als Familien mit Kindern, Singles oder Senioren, nie haben wir unser Judentum so sehr genossen wie jetzt, weil es ehrlich ist und mit unseren humanistischen Überzeugungen übereinstimmt. Wir bieten gemeinsame Schabbat-Mahlzeiten an und Fortbildung. Unsere monatliche Kinderschule bietet Kindern zwischen 3 und 10 eine säkulare jüdische Erziehung. Rufen Sie uns noch heute an unter 212-713-5031.
Die hier in einem monströsen Fort-de-Siècle-Saal unter wuchtigen Kristallüstern in Manhattan in einem vierstündigen Ritual jüdisches Neujahr zelebrieren, sind die ultraorthodoxen Lubavitcher aus Brooklyn. Frauen und Männer sind durch eine Wand aus Palmen und Fizi getrennt. Die Gottesdienstsprache ist Hebräisch. Für diese Chassiden ist das Missionsarbeit in New York, denn alle Nicht-Orthodoxen, allemal die Liberalen, sind in ihren Augen eigentlich keine Juden. Die gilt es, zur Orthodoxie, sprich zur Rechtgläubigkeit, zu bekehren. Mindestens 30 Mal muss der Schofar, das Widerhorn, geblasen werden. 14 Mal wird die Arche, in der die Torarollen aufbewahrt werden, geöffnet und geschlossen. Unbeteiligt heruntergeleiert klingen die Gebete, während die Körper der Beter wie in Trance hin und her wippen. Und dann werden plötzlich Psalmen inbrünstig gesungen und während des Gesangs emphatisch in die Hände geklatscht. Der schwache Besuch im Prunksaal mitten in Manhattan, selbst am jüdischen Neujahrstag, deutet auf wenig Resonanz für diese religiösen Fundamentalisten im liberalen Manhattan. Ja, inzwischen wächst der Widerstand gegen die Ultraorthodoxen, erzählt der modern orthodoxe Jude J.J. Goldberg.
in Rockland County, an hour north of New York, in the country. The ultra-Orthodox community is growing so fast that non-Jewish and liberal Jewish communities around them are separating and forming villages so they can pass zoning.
In der Gemeinde Rockland, eine Stunde nördlich von New York, wächst die ultra-orthodoxe Gemeinde so schnell, dass nicht-jüdische und liberale jüdische Gemeinden ringsherum sich abgrenzen und Dörfer bilden, damit sie Gesetze zur Ortsplanung verabschieden können, die das Wachstum der Ultraorthodoxen einschränken sollen. Da wird zum Beispiel gefordert, keine Fußwege anzulegen, was bedeutet, dass es schwierig wird, am Schabbat zur Synagoge zu laufen. Oder es wird gefordert, dass jedes Haus mindestens einen Acre Land rundherum haben muss. Das bedeutet praktisch, dass die Häuser so weit auseinander liegen, dass Synagogen nicht wachsen können.
Die Auseinandersetzungen mit den Ultraorthodoxen im New Yorker Umland nehmen zu, während es in New York City ruhig bleibt, obwohl doch die Zeitbombe der Bevölkerungsexplosion der Städteljuden noch viel lauter tickt. Alle 7 Jahre verdoppelt sich ihre Zahl. In Brooklyn, zwischen Williamsburg und Borough Park, dokumentieren die Männer mit ihren Kaftanen, Pailles, Schläfenlocken und Striemel, großen Fellräderhüten, dass sie wie in ihren Städtles vor 100 oder 200 Jahren leben wollen. Frauen tun dies mit langen Röcken und Perücken und mindestens 10 Kindern. Daran sind sie leicht zu erkennen, diese religiösen Radikalen. Von den etwas mehr als 1 Million Juden in New York sind 16-20% ultraorthodoxe Chassiden. 30% zählen sich zu den modernen Orthodoxen, Tendenz steigend. Etwa ebenso viele rechnen sich zu den konservativen und zu den liberalen Reformsynagogen. Etwas über 20% geben gar keine Zugehörigkeit an. Die neuesten Erhebungen für die USA insgesamt zeigen, dass die Orthodoxen immer weniger werden. Danach zählen sich 2/3 der orthodox geborenen Juden heute schon nicht mehr dazu, und mehr als die Hälfte der religiösen Juden gehört zu den liberalen Konservativen oder Reformjuden. Die Konservativen sind im Wesentlichen in den Vororten anzutreffen. Aber, weiß Talmud-Professor Kramer zu berichten,
vast majority of conservative Jews who affiliate with conservative congregations, whether inside of New York or outside of New York, have no commitment to practice.
Die große Mehrheit der Konservativen praktiziert ihren Glauben nicht, ob in oder außerhalb von New York. Und falls sie praktizierende Juden sind, dann nicht, weil sie sich ans Gesetz gebunden fühlen, sondern nur irgendwie an die jüdische Tradition.
Aber unter dem Eindruck der Assimilation, der Anpassung an den American Way of Life, entstehen gerade in den seit langem erstarrten bürgerlich-konservativen Gemeinden neue Zentren jüdischer Religiosität. Talmud-Professor Kramer.
The vibrant centers of conservative Judaism don't identify themselves as conservative.
Die lebendigen Zentren konservativen Glaubens bezeichnen sich selbst nicht als konservativ. Die Organisation am jüdisch-theologischen Seminar richtet sich weitgehend an Juden außerhalb von New York, denn die Konservativen sind ein Vorortphänomen. Und die neuen Brennpunkte, die sich aber nicht konservativ nennen, heben sich deutlich ab und sind leicht auszumachen. Zum Beispiel, wenn man zur Gemeinde Bnei Yeshurun in der 86. Straße kommt.
50 Orthodoxe und 12 Konservative bzw. 11 Reformsynagogen verzeichnet der spirituelle Führer durch das jüdische Manhattan. Nimmt man die zusätzlichen Orte hinzu, an denen sich Juden in diesem Stadtteil New Yorks zum Schacharit, zum täglichen Morgengebet oder zur Mincha, dem Abendgebet, versammeln, drängt sich allein durch diese Topografie jüdisch-religiöser Praxis der Gedanke auf, New York ist eine Stadt der Synagogen, eine Stadt blühenden jüdisch-religiösen Lebens. Ein Eindruck, der durch die empirischen Studien der Soziologin Bethany Horowitz bestätigt wird.
We see a certain upswing of apparent religious interest, not only among the Orthodox, but also among some of the liberal movements.
Wir beobachten zurzeit ein zunehmendes Interesse an religiösen Dingen, nicht nur bei den Orthodoxen, sondern auch in den liberalen Gruppierungen. Was dazu beiträgt, ist sicherlich das, was man Zeitgeist nennt. Und davon ist die Babyboom-Generation in ganz Amerika betroffen. In New York ist diese Generation unter den Juden besonders stark vertreten. Wenn diese Leute, zu denen auch ich gehöre, kleine Kinder haben, dann denken sie einfach mehr darüber nach, was sie ihren Kindern beibringen wollen, was aus ihnen werden soll. Und das heißt für viele, dass sie sich in irgendeiner Synagoge engagieren.
Der Anteil der jungen Leute unter den Babyboomers, denen, die vor dem Pillenknick geboren sind, also die 25- bis 54-Jährigen, ist unter den Juden New Yorks ungewöhnlich hoch. In Manhattan gehören 54% zu dieser Altersgruppe. Besamy untersucht als Leiterin der Forschungsabteilung von UJA, United Jewish Appeal, der amerikanischen Schwesterorganisation der mächtigen israelischen Jewish Agency, die Eigenart jüdischen Lebens in New York.
When I was going to university and everything, even studying religion wasn't something you did unless you studied Weber.
Als ich zur Universität ging, studierte man Religion einfach nicht, es sei denn Max Weber. Interessant ist jetzt, man sucht wieder nach Sinn. Vielleicht hat das mit dem Ende des 20. Jahrhunderts zu tun oder mit der Postmoderne, dass man genug hat vom individuellen Streben nach, ich weiß nicht was, von der Gesetzlosigkeit, von dem Chaos. Die Menschen heutzutage wollen wirklich etwas, was darüber hinausgeht. Es geht um Sinn und um Gemeinschaft. Moonlight is the time of night when women head to the Mid-Manhattan Mikveh. Wenn der Mond scheint, gehen die Frauen in die spirituellen Bäder in Midtown Manhattan in der 78. Straße West. Tagsüber sind Männer in anderen Bädern willkommen. Der Mond hat eine Gruppe von Frauen dazu gebracht, die Tradition wieder aufleben zu lassen. Jede neue Mondphase mit Abenden der Schwesternschaft, des Geistes und der Heiligkeit zu feiern.
Eine Einladung an Jüdinnen und Juden, eine Mikveh, ein spirituelles Bad zu besuchen. Und Besamy Horowitz ergänzt, diese Stadt wirkt wie ein Durchlauferhitzer. Hier prägen sich die Eigenarten der vielen Menschen, Kulturen und eben auch Religionen stärker aus.
The Orthodox Jews are really more Orthodox. They're more religious, and you can see that even by their dress, because the prominence of
die Orthodoxen sind orthodoxer, religiöser. Man kann das ja schon an ihrer Kleidung sehen. So viele tragen hier die Hüte und all das andere. Das ist ja nicht typisch für alle Orthodoxen, sondern nur für die leidenschaftlicheren Gläubigen. Und die sieht man in New York eben viel mehr als sonst wo. Und auch Konservative und Reformjuden haben hier mehr als in den übrigen USA keinen Weihnachtsbaum. Sie spenden mehr für jüdische Wohlfahrtsorganisationen, haben mehr Verwandte und Freunde in Israel und im letzten Jahr mehr mit Einrichtungen jüdischer Erziehung zu tun gehabt.
Die in der Synagoge tanzenden Juden in der Upper West Side, die Predigt über die Unsterblichkeit im Tempel Emmanuel, die frommen Gesänge der weltabgewandten Chassiden in der 43. Straße, alles nur Opium des Volkes, wie einer der schärfsten Kritiker der Religion, ein säkularer Jude, einst meinte.
Take the Staten Island Ferry back and forth across the water. Nehmen Sie die Staten Island Fähre hin und zurück. Feiern Sie dort, wie viele in der Zeit der hohen Festtage, Ihr Taschlich. Werfen Sie Ihre Sünden in das schmutzige, trübe Hafenwasser unterm Geschrei der Möwen. Und ein paar Wellen weiter hält die Dame von der Freiheitsstatue ihre Fackel hoch. Verlassen Sie die harten, hölzernen Bänke der Fähre und stellen Sie sich auf dem Unterdeck in den Wind. Hier können Sie erleben, egal wie arm oder unglücklich Sie sind, dass es immer eine Chance gibt, eine Chance neu anzufangen. Seien Sie, wenn schon kein Immigrant aus einem anderen Land, doch einer aus den eigenen Lebensumständen.